Also manches Mal gibt es so gewisse Zufälle und irgendwie ist es mir letzte Woche so passiert. Ich habe morgens irgendwann einfach gedacht, ich schlage jetzt einfach mal meine Bibel auf, mache ich ganz selten und passiert mir eigentlich fast nie. Und interessanterweise bin ich dann beim 2. Chronik 15, 16 gelandet. Und ich lese mir das so durch und denke ich mir, Mensch, das ist ein sehr interessanter Text. Und irgendwann im Kapitel 16 stoße ich auf den Vers, Vers 9. Und zwar steht da, des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, oder wie es hier steht, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und da denke ich mir, den Vers kenne ich sehr gut. Und zwar war ich da noch ein Teenager, klein wenig älter als der David, so 16, 17 rum, oder war ich vielleicht sogar schon 18, ich weiß es nicht genau. Und da war ich in München auf einem Missionseinsatz von der Gemeinde aus dort. Und da hat mir ein Bruder, so im mittleren Alter, einen Zettel gegeben und da stand genau dieser Vers drauf. Und der hat mich, wenn ich ehrlich bin, so mein ganzes Leben begleitet. Was heißt das eigentlich? Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Also das heißt, er guckt auf dem gesamten Planeten danach, um sich mächtig zu erweisen. An denen, ja an wen will er sich mächtig erweisen? Die mit ungeteiltem Herzen auf ihn gerichtet sind. Und ich habe im Internet so versucht, irgendwie das was zu finden, was das vielleicht so ein klein wenig darstellt. Und da ist mir eben dieses Bild da so aufgefallen. Ein Mensch, der ein ungeteiltes Herz hat, aber im Grunde genommen, man könnte auch sagen, ein gebrochenes Herz. Wie muss ich Gott fühlen, wenn er dich anschaut und dein Herz anschaut? Und das wollte ich eigentlich damit so ein klein wenig deutlich machen. Der ist sehr traurig. Traurig darüber, was auch immer der Grund dafür ist. Ja? Also, dieses Männle drückt im Grunde immer eine gewisse Traurigkeit aus. Und ich denke, wenn Gott so durch diese Welt geht und sieht, wie viele Menschen ein sogenanntes ungeteiltes Herz, also ein geteiltes Herz haben, die ja nicht wissen, sollen sie Hü oder Hot, die nicht wissen, wem folge ich jetzt ganz nach? Ich sag mal, jeder, der schon mal verheiratet war oder ist, kann sich garantiert an die Zeit erinnern, als er seinen Partner kennengelernt hat. Normalerweise, wenn ich bis über beide Ohren verliebt bin und den Menschen lieb habe, dann schaue ich nicht nach irgendeinem anderen Partner. Dann gucke ich nicht, ob da kann eine vorbeilaufen, die kann eine Modelgestalt sein. Das interessiert mich gar nicht. Für mich ist diese eine Frau interessant. Oder anders ausgedrückt, da kommt einer vorbei, der schaut aus, wie Arnold Schwarzenegger und den Menschen, den ich habe, Muskeln, keine Fehlanzeige. Aber ich liebe diesen Menschen. Irgendwas macht diesen Menschen aus, dass ich ihn lieb habe. Und er wird nicht danach schielen, der wäre doch vielleicht besser oder die wäre vielleicht besser. Nee, ungeteilt. Das heißt, das Herz, das ist komplett auf diese Person fixiert. Und das möchte ich damit deutlich machen. Gott möchte, dass wir mit ungeteiltem Herzen ihm nachfolgen. Er möchte nicht, dass wir noch irgendwie nach irgendwelchen anderen Dingen schielen, die ja, uns irgendwo so ein klein wenig Lebenserfüllung geben. Das kann auf der einen Seite eine Frau sein. Das kann auf der anderen Seite ein Auto sein. Das kann mein Haus sein, das ich richtig schön und toll hergerichtet habe, wo ich viel Zeit, Energie, viel Liebe hinein investiert habe und geguckt habe, ja, dass das Bild da hängt, das passt perfekt dorthin und was weiß ich alles. Oder manche einem ist Fußball sowas von unglaublich wichtig, dass Gott in den Hintergrund tritt. Und da könnte man jetzt eines nach dem anderen anführen. Und jeder von uns weiß, wo er eine Schwachstelle hat, wo er möglicherweise sein Herz unter Umständen dranhängt. Ist es Geld? Ist es irgendwelche Computerspiele? Sind es irgendwelche Internetseiten, die mir gefallen? Keine Ahnung. Es gibt so breit gefächert. Und die Frage ist, die ich dir heute Morgen einfach stellen will, woran hängt dein Herz? Hängt dein Herz ungeteilt an Gott? Ist Gott im Fokus bei dir? Oder gibt es andere Dinge, die dich ablenken, um ungeteilt auf Gott sein Herz zu richten? Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Und er will sich mächtig erweisen. Er will sich zeigen. Er will klar machen, du, ich bin derjenige. Ich bin der, der Macht hat, der Kraft hat. Ich bin derjenige, der ja alle Energie, alle Kraft auf dieser Erde überhaupt besitzt. Und ich will dir diese Macht zeigen. Das will er durch diesen Vers deutlich machen. Und dann kommen wir jetzt zurück zu Asa. Ein tolles Beispiel, muss ich echt sagen. Und mich begeistert es jedes Mal, wenn ich so im Alten Testament, gerade so in den Könige- oder Chronikerbücher lese, wenn es da einen König gab, der, wo du wirklich merkst, Mensch, der liebt Gott, der geht voran und der engagiert sich für Gott. Und vor allem, wenn er dann mit den alten Gebräuchen, alten Götzen, die irgendwelche Menschen nach Jerusalem, nach Israel hineingebracht haben und dann irgendwelche Altäre, keine Ahnung was, gebaut haben und die angebetet haben und dort einfach aufräumt, die Altäre niederreißt, die Aschern abhaut, verbrennt und so weiter und so fort. Und genau so ein Mensch war der Asa. Ich war begeistert, als ich das so letzte Woche dann gelesen habe und gesehen habe, Mensch, genau. Und dann kommt im Vers 16, Vers 9 ist das jetzt nicht, sondern das ist ein anderer Vers. Doch war das Herz Asa ungeteilt sein Leben lang. Oder alle seine Tage steht jetzt hier. Doch war das Herz Asas ungeteilt alle seine Tage. Das steht in 15, Vers 17. Da habe ich aus Versehen die falsche Stelle reingebracht. Das heißt, sein Wirken, sein Herz war ungeteilt von 41 Jahren Regentschaft, 35 Jahre lang. Und jetzt kommt eine Situation, das war ziemlich, ja, ziemlich am Anfang von seiner Regentschaft. Er war 10 Jahre war er am Regieren und mit dem Beginn seiner Regentschaft hat er angefangen, Altäre niederzureißen. Hat diese Anbetungsbilder, diese Aschera, die hat er umgehauen und hat die vernichtet. So, und was passiert? Und er tat weg die fremden Altäre, die Höhen, und zerbrach die Säulen und hieb die Aschera-Bilder ab und ließ Judas sagen, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchten und täten nach dem Gesetz und Gebot. Das heißt, er beseitigte die fremden Altäre und er zerschlug Gedenksteine. Wie ich schon gesagt habe, er haute die Aschera um Er forderte zur Nachfolge auf. Er beseitigte die Räucheraltäre. Ja. Was kann man dazu sagen? Er hat im Grunde genommen versucht, sich ja reinzuhalten selber und einfach das Land von all diesen negativen Dingen zu säubern. All diese Dinge, die die Menschen davon abbringen, ein ungeteiltes Herz Gott gegenüber zu haben. Er wollte diese Ablenkungsmanöver, die wollte alle beseitigen und hat angefangen, das genau das zu tun. Ja? Und dann heißt es im 2. Chroniker 14, Vers 6b, denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht und er hat uns Ruhe gegeben. Ist das nicht großartig? So, und was ist jetzt? Ja, wir können, solange alles super toll läuft, ist alles okay. Doch was passiert, wenn Gefahr kommt? Wenn irgendein ein Punkt in unserem Leben kommt, der uns an unsere Grenzen bringt. Nach 10 Jahren Regentschaft steht plötzlich ein riesengroßes Heer aus Kusch, also Kuschiter steht im Chronikerbuch. Ein riesengroßes Heer. So, mein Asa hatte auch kein kleines Heer. Und wenn du jetzt 300.000 Soldaten hast auf deiner Seite und dann noch einen Verbündeten, den Stamm Benjamin, und die haben auch nochmal 280.000 Soldaten. Also mit so 580.000 Soldaten im Rücken, also ich meine, da muss man jetzt nicht unbedingt jetzt Angst haben und sich in die Hose machen und abhauen, sondern das stellt schon was dar. Nur das Dumme war, die Kuschiter, heißt sie, die hatten ein Heer mit 1000 mal 1000 Kriegern. Was sind jetzt 1000 mal 1000? David, weiß es? Wer ist im Kopf rechnet gut?
1 Million.
Genau, 1 Million, David. 1 Million, ja? Das heißt also 580.000. Und fast das Doppelte an Krieger gegenüber. Und die hatten noch einen Vorteil, die hatten noch 300 Kampf, also Wagen. Das heißt also Artillerie. Okay, so was machst du jetzt? Kneifst du und sagst, okay, alles gut, ich gebe euch alle Schätze, die ich habe, aber lasst mich in Ruhe oder gehe ich voran? Oder denke ich, bin ich so größenwahnsinnig und sage, ach, die können machen, was sie wollen, wir schaffen das trotzdem. So. Nun muss noch jeder 2 Leute von dem Gegner umbringen und dann ist alles in Ordnung. Nee, was hat Asa gemacht? Und das begeistert mich an Asa. Er hat seine Knie vor dem lebendigen Gott gebeugt und hat einfach seine eigene Ohnmacht erkannt. Der hat gemerkt, ja, wir könnten es versuchen. Ob es gelingt, keine Ahnung. Und so, was hat er gemacht? Er hat sich gedemütigt unter Gott. Und genau das ist die richtige Haltung. Wenn ich mich unter Gott demütige, wenn ich zugebe, ich bin zu schwach, ich kann es nicht, dann bin ich in guter Gesellschaft, denn Asa war so. Er hat einfach erkannt, Herr, ich schaff's nicht. Ich kann's nicht. Bitte helf du mir. Und dann steht eben da, und Asa rief den Herrn, seinen Gott, und sprach, Herr, es ist bei dir kein Unterschied zu helfen unter vielen oder da, wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gekommen, wieder diese Menge, Herr, unser Gott, wieder dich vermag kein Mensch etwas. Und der Herr schlug die Mohren oder Kuschiter von vor Asa, vor Juda, dass sie flohen. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihnen nach bei gen Gera, und die Mooren fielen, dass ihrer keiner lebendig blieb, sondern sie wurden geschlagen vor dem Herrn und vor seinem Heerlager. Und sie trugen sehr viel Raub davon. Und er schlug alle Städte um Gerar her, denn die Furcht des Herrn kam über sie, und sie beraubten alle Städte, denn es war viel Raub darin. Auch schlugen sie die Hütten des Viehs und führten weg Schafe, die Menge und Kamele und kamen wieder nach Jerusalem oder gegen Jerusalem. Was ist hier passiert? Was hat Asa gemacht? Er hat nur auf Gott vertraut. Er hat ganz genau gewusst gehabt, diesen Gott, dem ich nachfolge, der ist mächtiger wie alles andere. Ich kann Tausende oder Hunderttausende oder Millionen von Altären in ganz Israel haben. Die nutzen mir alle nichts. Ich kann Hunderttausende von Standbildern haben, vor denen ich niederfall. Aber das sind nur Hölzer und Steine, vor denen ich niederfall. Die haben keine Kraft, keine Macht, nichts. Die können gar nichts. Also, was hat Asa gemacht? Er hat auf den einzigen vertraut, auf den er vertrauen konnte, nämlich auf Gott. Und er hat gesagt, Herr, hilf du uns. Und was hat Gott gemacht? Der hat die, ist vor Asa her, hat die geschlagen. Und was haben die anderen gemacht? Der Asa ist mit seinem Heer nur hinterher gerannt und hat die gejagt. Und Vertrauen auf der anderen Seite zahlt sich dann auch noch aus. Was war dann auch noch? Die haben doch Schätze eingesammelt und nicht wenige. Und es gibt aber eine andere Bibelstelle, die mich auch immer richtig ermutigt. Die möchte ich euch auch nicht ganz vorenthalten. Und da heißt es in 2. Mose 14, 14, der Herr wird für euch streiten. Und was müssen wir machen? Mitkämpfen und schauen, dass alles läuft. Nee, gar nicht. Und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und ich denke, wenn wir nächste Woche eine Evangelisation haben, was passiert da? Wir ziehen genauso wie jetzt Asa in den Kampf. Und wir wissen ganz genau, dass der Teufel da draußen steht und nicht will, dass wir Menschen zum lebendigen Glauben führen. Er will nicht, dass Menschen umkehren. Er will nicht, dass Menschen Buße tun und ihre Sünden vor dem lebendigen Gott bekennen. Das will er nicht. Ja, und was passiert? Was können wir machen? Wir können hingehen, wir können die Botschaft verkündigen. Jawohl. Aber was können wir noch machen? Das Einzige, was wir machen können, wir können unsere Knie beugen vor diesem großen und lebendigen Gott und ihn bitten, dass er handelt. Ja, aber was heißt das für mich? Ich muss mich demütigen, ich muss mich klein machen, ich muss zugeben, dass ich nicht in der Lage bin, Dinge zu tun. Ich muss zugeben, dass ich nicht fähig bin, und die Kraft habt, da einfach voranzumarschieren. Und die auch zugeben, dass ich nicht in der Lage bin, einen Menschen zum lebendigen Glauben zu führen. Dass ich keine Menschen bekehren kann. Sondern das ist nur unser lebendiger Gott. Der Gott, dem wir nachfolgen. Jesus, dass er in der Lage ist, einen Menschen zur Buße zu bringen. Dass nur er in der Lage ist, einen Menschen zu bekehren. Er in der Lage ist, Menschen zu einer Wiedergeburt zu führen. Menschen, dass sie umkehren und ein neues Leben in Jesus kriegen und den Heiligen Geist bekommen. Nur er ist in der Lage. Und genau das hat auch Asa damals erkannt und hat begriffen, ich bin nicht in der Lage, diesen Kampf zu kämpfen. Und genauso wenig sind wir in der Lage, hier in Golzen den Kampf zu kämpfen. Aber wir wissen von jemandem, der es kann. Nämlich unser lebendiger und großer Gott. Und was können wir machen? Wir können auf die Knie gehen und können beten. Wir können darum ringen und bitten, dass Gott was tut. Und dann heißt es, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das heißt, und dann kommt er mit seiner Macht. Dann kommt er mit seiner Kraft. Und er wirkt. zwei Sachen. Zum einen sich reinhalten und dann einfach Zuflucht bei Gott suchen. Und ich denke, dass das auch der Schlüssel zum Erfolg ist. Wenn ich bereit bin, einfach auch dort zu erkennen, wo habe ich falsch gehandelt? Wo ist Sünde in meinem Leben? Dann kann und ich die erkenne und sie Gott bekenne. Einfach sage, Herr Jesus, ich habe gegen dich gesündigt. Vergib mir. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dann kann Gott handeln. Und es ist in so vielen Bereichen, an so vielen Stellen auch schon passiert. Und genau das hat auch der Stefan Gründel vor ein paar Wochen, also vorletzte Woche gesagt, als er hier war, dass Buße zuerst wichtig ist. Ich muss vor Gott, also ich muss mit einem gereinigten Herzen auch vor Gott hintreten und dann kann Gott auch handeln. Asa hat es bewiesen. Er hat 10 Jahre lang in diesem Land aufgeräumt und hat alles Mögliche getan, um einfach dieses Land von dieser Seuche da zu säubern, von diesen ganzen Götzenbildern. Er hat gezeigt, dass er Gott auf Gott vertraut und dass Gott ihm wichtig war und dass er ungeteilt auf diesen Gott, mit diesem Gott marschiert ist. Sind wir genauso? Sind wir bereit, einfach unser Herz reinigen zu lassen von dem lebendigen Gott? Dass wir Buße tun von den Dingen, über die Dinge, die einfach in unserem Leben nicht richtig sind, egal was es ist. Ja? Ob es jetzt böse Worte sind, ob es jetzt irgendwelche anderen Dinge sind, die wir getan haben. Ja? Bin ich bereit, vor diesem lebendigen Gott Buße zu tun und mich reinigen zu lassen? Und erst dann kann Gott durch mich wirken. Wenn ich diese Bereitschaft habe und auch Buße tue vor diesem lebendigen Gott. Und dann natürlich, wie ich schon gesagt habe, Zuflucht suchen bei diesem mächtigen Gott. Und ich muss mir bewusst sein, dass dieser Gott kräftig, mächtig, lebendig ist und er alle Macht hat. Das muss mir bewusst sein. Und dass er Dinge tun kann, zu denen ich nicht imstande bin. Und dann passiert nämlich Folgendes. Gehorsam bringt Segen. Und genau das ist dann auch passiert. Ja, Asaria gab Asa Gottes Befehl weiter. Asa befolgte den Befehl. Und dann, er beseitigte auch nach diesem Kampf eben radikal all diese Götzenbilder weiter. Das heißt, es war ja noch nicht zu Ende. Und Asa entfernte sogar seine Mutter aus führenden Ämtern. Ja, warum? Und das musst du dir mal vorstellen, ja. Als Mann hat man in der Regel zu der Mutter schon eine besondere Beziehung. Anders als zum Vater meistens. Und in der Regel ist es so, dass man einer Mutter gegenüber schon sich schwer tut, ihr klar und deutlich klar zu machen, wo der Hammer hängt. Ich kann mich sehr gut erinnern an eine Zeit, da waren meine Frau und ich noch nicht sehr lang verheiratet und da kam meine Mutter nach Wachsenberg und gut, natürlich, wir hatten genau zu dieser Zeit 5 Pflegekinder auf einmal und das war natürlich schon eine ganze Herausforderung. Das heißt, die Wäsche hat sich getürmt. Und dann hat sie halt so im Dorf herum erzählt, ja, meine Frau sei überfordert und so weiter. Und und irgendwann ist mir das zu Ohren gekommen, da habe ich gesagt, nee, das geht gar nicht. So, aber hab als Mann den Arsch in der Hose, zu deiner Mutter zu gehen und zu sagen, du, gute Frau, ich habe dich zwar lieb, aber so nicht. Und ich habe dann irgendwann mir dann doch den Mut gefasst, bin ich zu ihr hin und habe ihr gesagt, Mama, ich habe dich gern, du darfst auch gern nach Baxenberg wieder kommen, aber wenn sowas nochmal wieder vorkommt, dann wünsche ich dir ein schönes Leben. Ja? Also dann brauchst du noch zu uns auf Besuch nicht mehr kommen. Sie war sich überhaupt keiner Schuld bewusst. Und sie war dann über ein Jahr beleidigt. Hat mich kein einziges Mal mehr angerufen. Und ja, irgendwann hat sie zu mir gesagt, sie vergibt mir. Denke ich, ja, wie, wo, was war denn jetzt? Habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden? Sie hat nicht begriffen, dass eigentlich sie die Schuldige war und Dinge erzählt hat, die kein Menschen was angegangen sind. Ja? Aber ihr könnt euch, was ihr euch vorstellen könnt, wie schwer mir das gefallen ist, zu meiner Mutter zu fahren, ihr das zu sagen und einfach klar zu machen, ja, ich stehe auf der Seite von meiner Frau und nicht auf deiner Seite. Ich bin mit meiner Frau verheiratet und nicht mit meiner Mutter. Also das kam halt indirekt, wurde das dann schon so deutlich. Und ich habe ja auch klar gesagt gehabt, dass sie aus sich, aus, sag jetzt mal, sich in unsere Ehe eben nicht einzumischen hat. Aber darum kann ich mir sehr gut hineinempfinden, wie es dem Asa gegangen ist. Asa hat genau gesehen gehabt, diese Frau, die hat einen eigenen Altar, die hat eine Aschera dort stehen und hinter seinem Rücken tut sie im Grunde genau das Gegenteil, was er macht. Sie feuert die Leute noch an diese Aschera zu beten und so weiter. Und was hat er gemacht? Und ihm blieb keine andere Wahl. Seiner Mutter, aus allen Ämtern, und anscheinend hatte sie, so wie es hier eben deutlich wird, recht verantwortungsvolle Ämter, ja, es wäre ein Widerspruch. Das heißt, auf der einen Seite schaut er, dass er das Land reinigt von all diesen Götzen, und seine Mutter, die macht genau das Gegenteil. Also hat er sie aus all ihren Ämtern entfernt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das garantiert nicht leicht gefallen ist. Aber er hat es getan, weil er ein ungeteiltes Herz hatte und Gott mit ganzem Herzen nachfolgen wollte. Und dann, eben wie gesagt, er zerstörte dann eben auch die Anbetungsstätten seiner Mutter. Und dann auch noch, und Asa brachte Gold, Silber und andere Sachen ins Haus Gottes. Das wird dann im nächsten Vers, der hier steht, noch deutlich. Und er brachte ein, was sein Vater geheiligt und was er geheiligt hatte, ins Haus Gottes. Silber, Gold und Gefäße. Und es war kein Streit bis das 35. Jahr des Königs Asas. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dieser Mann hat innerhalb von einer Regentschaft von 35 Jahren einen einzigen Kampf. Und was hat er da gemacht? Er hat auf Gott vertraut. Er hat gewusst, ich habe einen großen, einen mächtigen Gott. Und er hat sich sicherlich daran erinnert, was in der Vergangenheit passiert ist, dass Gott das Schilfmeer geteilt hat. Er hat den Jordan angehalten, als die über den Jordan gehen wollte. Er hat das Volk Israel gerichtet, als die gemeint haben, die müssen sich gegen Gott stellen. All diese Dinge waren ihm sicherlich so im Hintergedanken bewusst. Und er wusste, er hat einen großen Gott. Und er hat sich auf diesen Gott verlassen. Und dann hat Gott ihm, so heißt es auch, das haben wir gerade vorhin schon gelesen, Ruhe gegeben. Und das Ganze 25 Jahre lang. Gewaltig. Gott sucht Menschen mit ungeteiltem Herzen. Gott sucht Menschen, die sich reinhalten, die in Gefahr bei Gott Zuflucht suchen. Gott gehorsam zu sein, bringt Segen. Aber was auch der Fall ist, ungehorsam bringt Fluch. Und vielleicht kennt ihr denn, die meisten von uns, denke ich, werden den Vers kennen, den David geschrieben hat im Psalm 103, Vers 1 bis 3. Preiset den Herrn, meine Seele, und all mein Innerstes seinen heiligen Namen. Preist den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Und dann fängt er mit, das ist jetzt nur der erste Vers, wo er eine ganze Litanei aufzählt, warum, was wir alles nicht vergessen sollen. Na, der vergibt all deine Ungerechtigkeit, der heilt all deine Krankheiten. Es ist nicht gewaltig. Wir wissen das alle. Aber wenn ich so in die Reihen schaue, bin ich mir hundertprozentig sicher, wir sind ganz vergessliche Menschen. Warum hat Gott dann diesen Vers überhaupt in sein Wort reingeschrieben? Weil er genau weiß, dass wir Menschen sind, die vergesslich sind. Wie schnell vergessen wir die guten Dinge, die Gott in unserem Leben getan hat? Wie schnell vergessen wir das? Also ich möchte jetzt einen von euch hier sehen, der sagt, ich kann mich an alle guten Taten, die Gott in meinem Leben getan hat, erinnern. Bin immer sicher, ich finde keinen einzigen. Mich eingeschlossen. Und es gibt so viele Dinge, die ich erlebt habe und eigentlich finde ich schade, dass ich es nicht aufgeschrieben habe. Sage ich jetzt mal, in einer trüben Stunde, in einer Zeit, wo es einem nicht so gut geht, dann einfach das anzuschauen und zu gucken, Mensch, schau, da hat dir Gott geholfen. Da hat dir Gott beigestanden. Da hast du seine Bewahrung erlebt. Da hat dir Gott in einer Situation geholfen, wo du keinen Ausweg sehen hast. So. Und sich dann dran zu erinnern und dann darüber zu loben. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann gewinne ich wieder Zuversicht. Dann sage ich, wenn Gott all das in meinem Leben getan hat, dann ist doch das bisschen, was jetzt da vor mir steht, das ist doch ein Pipifax. Das ist doch für ihn nichts, null, wenig, gar nichts. Und darum sagt Gott hier im Psalm 103, Vers 1-3, preist den Herrn meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten, weil er weiß, dass wir Menschen sind, die vergesslich sind. Ja, warum feiern wir Abendmahl? Weil wir in der Zwischenzeit, im Verlauf dieser 2000 Jahren, wer weiß, ob wir uns überhaupt noch genauer daran erinnern würden, was Jesus dort am Kreuz von Golgatha getan hat. Könnten wir uns da überhaupt noch dran erinnern? Ach, da war doch mal was. Ja, stimmt. In der Bibel steht was drin. Aber wenn wir uns in Form von Wein und Brot dann auch wirklich so dran erinnern, dann hat es eine ganz andere Präsenz. Wenn ich dann noch ein Brot habe, ein Wein habe, ich kann das beides schmecken. Und mir wird es dann bewusst, Mensch, genau, ja, der Leib Jesu ist zerbrochen worden. Er hat leiden müssen ohne Ende. Und er hat sein Blut vergossen. Ja, das sind Dinge, wo Gott einfach, weil er weiß, dass wir vergessliche Menschen sind, deswegen hat er uns diese Symbole gegeben, sonst bräuchte man sie ja gar nicht. Oder ein zweiter Vers, der mich beeindruckt hat, war, es ist besser, auf den Herrn zu trauen, als sich zu verlassen auf den Menschen. Und dann verschärft er den Vers noch einmal, es ist besser, auf den Herrn zu trauen, oder ihm zu vertrauen, als sich zu verlassen auf Fürsten, auf Menschen, die Geld und Macht haben. Ist das nicht großartig? Auf wen verlässt du dich? Auf diesen allmächtigen, lebendigen, großen Gott? Oder verlässt du dich lieber auf Menschen, auf sichere Dinge, das, was uns ja gewisse Sicherheiten bietet? So, und genau das hat zum Beispiel Asa nach 35 Jahren Regentschaft nämlich gemacht. Und das war sein Fehler. Er hat sich auf Menschen gestützt. Der hatte Gott auf eine grandiose Art und Weise erlebt. Nach 25 Jahren hat er das vergessen. Er hat es einfach vergessen, was Gott da getan hat. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, wie man so ein Ereignis vergessen kann, aber er hat es anscheinend vergessen. Denn das, was er dann getan hat, das ist einfach unmöglich. Im 36. Jahr des Königsreichs Asa zog herauf Baesa, der König von Israel, gegen Juda und baute Rama, dass er Asa, dem König Judas, wehrte, aus und einzuziehen. Das heißt, der König wollte den Asa einkesseln, sodass denen irgendwann die Lebensmittel und Trinkvorräte ausgehen und die dann aufgeben. Was anderes wollte der gar nicht. Und was hätte Asa nach der Erfahrung vor 25 Jahren machen können? Er hätte genauso wie vor 25 Jahren auf seine Knie gehen können und sagen können, Gott, du hast uns vor 25 Jahren aus einer richtig üblen Situation befreit. Und du hast die Möglichkeit, auch da uns zu befreien. Ich habe dir die Treue gehalten, bin dir nachgefolgt. Herr, schenke uns einen Weg, aus dieser Situation zu kommen. So hätte er beten können. Und was macht er? Aber Asa nahm aus dem Schatz im Hause des Herrn, das heißt, vorher hat er Schätze eingesammelt und hatte die dann sogar ins Haus des Herrn geben können. Und jetzt nimmt er Schatz aus dem Haus des Herrn und des Königs, Silber und Gold, und sandte es zu Ben-Hadad. Wer ist jetzt wieder der Ben-Hadad? Okay. Ben-Hadad, dem König von Syrien, der zu Damaskus wohnt, und ließ ihm sagen: Es ist ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater. Darum habe ich dir Silber und Gold gesandt, dass du den Bund mit Baesa, dem König von Israel, fahren lässt oder auflöst, dass er von mir abzieht. Aha, was macht der jetzt auf einmal? Und dann, Ben-Hadad gehorchte dem König Asa und sandte seine Heeresfürsten wieder die Städte Israels und schlug Ion, Dan und Abed-Main und alle Kornstädte Naphtalis. Schade. Ich hätte mir echt so gern gewünscht, Asa wäre genauso wie vor 25 Jahren hergegangen, seine Knie gebeugt und hätte Gott gebeten, dass er ihm hilft. Gott wollte, dass er ihm vertraut, genauso wie vor 25 Jahren. Ich meine, die Rechnung von Asa ging auf. Der König von Israel, der ist dann abgezogen, weil er seine Städte, sein Land retten wollte, damit da nicht noch mehr Unheil entsteht. Aber Gottes Rechnung ging nicht auf. Und das war das Ganze an der Geschichte. Warum? Gott wollte eigentlich, dass durch Asa der König von Damaskus, also von Aram, das war also König von den Aramäern, dass der durch diese ganze Situation, weil wenn jetzt Asa ausgezogen wäre gegen den König von Israel, vom Nordreich, dann wäre ja der König Aram Israel zu Hilfe geeilt, weil die ein Bündnis hatten. Und was wäre dann passiert? Dann hätte Gott die Macht und die Möglichkeit gehabt, auch den Aram zu besiegen. Ihm, weil der ja, es war ein Volk, was sich gegen Gott gerichtet hat. Und Gott wollte den Aram eigentlich auslöschen. Und er hätte den Asa dazu gebraucht. Und Asa hat es aber nicht erkannt, weil er nicht nach Gott gefragt hat. Es ging zwar, wie gesagt, die Rechnung von Asa auf, aber die Rechnung Gottes ging nicht auf. Und Gott teilte durch Hanani seine Enttäuschung mit. Und anstatt, dass wie David, als man ihm gesagt hat, ja, dass er so ein übler Knabe ist und Gott, ja, und er den Uriah getötet hat, Ehebruch begangen hat und so weiter, hat David Buße getan und Gott um Vergebung gebeten. Und dann stand das, ja, Asa, ich denke, Gott gab ihm da noch einmal die Möglichkeit, umzukehren, Buße zu tun, vielleicht noch einmal die Chance, den Fehler wieder gut zu machen. Und was tat Asa? Was denkt ihr? Genau. Die Bibel sagt, er wurde zornig. Und was macht ein König, der sich kritisiert fühlt und also ja einfach einen gewissen Stolz auch besitzt? Er hat den Hanani, er hat ihn einfach ins Gefängnis geworfen, in den Block, hat ihn weggesperrt. Er wollte nicht die Wahrheit hören. Und darum habe ich auch diesen Abschnitt überschrieben: Ungehorsam bringt Fluch. Was ist danach passiert? Ja, was war vor diesem Krieg? Das Land hatte 25 Jahre Ruhe, so sagt die Bibel. 25 Jahre. 35, ne? Insgesamt 35, es war einmal ein Krieg zwischendrin. Ne? Also nach 10 Jahren ein Krieg und dann 25 Jahre Ruhe. Vorher auch Ruhe, da hast du recht, klar. Ne? Und dann, er hatte 3 Jahre Krieg. Und dann, nach diesen 3 Jahren, heißt es, er war 2 Jahre schwer krank. Das heißt, also er wäre an den Füßen, also muss er ein entsetzliches Leid gehabt haben. Und es steht zwar so nicht drin, aber ich vermute jetzt einfach mal, das könnte Gicht gewesen sein. Weil Gicht fängt in der Regel an den Füßen an und es muss unerträglich sein, der Schmerz. Ich habe es noch nie erlebt. Ich hoffe, ich werde es auch nie erleben. Aber das ist das, was man so hört. Und darum, Gott sucht Menschen, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind. Und nochmal den Vers, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und wenn wir die ganze Predigt vergessen, dann möchte ich eine Frage, die, denke ich, sollte dir einfach mitnehmen. Ist mein Herz ungeteilt auf unseren lebendigen Gott gerichtet? Oder liebäugel ich mich mit dem einen oder anderen? Mit Geld, Auto, keine Ahnung was. Da könnte jeder, da kannst du alles einsetzen, was dir neben Jesus noch wichtig ist. Nimm das die gleiche Stellung ein, selbst wenn die Stellung ein klein wenig niedriger ist. Es raubt mir schon mein Herz und es teilt mein Herz. Ist mein Herz, ist dein Herz ungeteilt, geschlossen, auf Jesus Christus ausgerichtet? Ist er dein Fokus und das höchste Ziel in deinem Leben? Und wenn das der Fall ist, dann habe ich keine Angst vor der Evangelisation nächste Woche. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass Gott Dinge tun kann. Ja? Und Menschen zu uns bringt, die offen sind für ihn und für sein Evangelium. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. 2. Chroniker 16, Vers 9. Amen.